Und wird er für Abraham auch nochmal eine richtige Ermutigung. Die hat Abraham auch dringend nötig. Wir lesen 21, die Verse 22 zunächst mal bis 24. Zu der Zeit redete Abimelech zusammen mit Pichol, seinem Feldhauptmann, zu Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun bei Gott, dass du mir und meinen Söhnen und meinen Enkeln keine Untreue erweisen wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem Lande, darin du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Also Abimelech ist dieser König, den Abraham vorher ja hintergangen hatte, nicht die Wahrheit gesagt darüber, dass Sarah seine Frau wäre. Und merken Sie, was der Abimelech hier merkt. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Also unübersehbar, sogar Heiden erahnen unseren Segen. Ich meine, Abraham war ja demgegenüber nicht gerade moralisch ein ungebrochenes Vorbild gewesen. Und doch merkte der, da ist was Echtes in seinem Leben. Er war einer, der im Alltag regelmäßig mit Gott zu tun hatte. Und das konnte auch einem Heiden wie Abimelech nicht verborgen bleiben. Früher oder später werden die Heiden, die es mit dir zu tun haben, merken, dass dein Leben irgendwie unter dem Segen Gottes steht. Das kann nicht verborgen bleiben. Irgendwie werden es die Heiden merken. Und Abimelech ahnt, dieser Glaube hat Zukunft. Vers 23, dann sagt er extra: Schwöre mir bitte, dass du meinen Nachkommen Gutes tun wirst. Das setzt doch voraus, dass er damit rechnet, langfristig wird Abraham und seine Sippe in eine machtvolle Position in diesem Lande kommen. Eigenartig. Und ich meine, nach der jüngsten Erfahrung, die er mit Abrahams Integrität gemacht hatte, konnte es ja ganz nützlich sein, den mit einem Abkommen zu binden. Aber für Abraham muss darin eine starke Ermutigung gelegen haben. Sogar dieser Heide glaubt an meine Zukunft im Lande. Vielleicht hat Abraham manchmal selbst nicht dran geglaubt. Und jetzt kommt dieser unerwartete Rückenwind von Seiten dieses Heiden. Ganz erstaunlich. Zu einem Zeitpunkt, als Abraham noch keinerlei Truppen vorweisen konnte, sagt der Abimelech: Du hast Zukunft in diesem Land und bitte sei dann gut zu meinen Leuten. Und Abraham, schauen Sie genau hin, erweist sich in dieser Situation wirklich als kluger Stratege. Also er packt die Gelegenheit beim Schopf, um seine eigene logistische und wirtschaftliche Position zu verbessern. Er macht das ganz, ganz nüchtern. Ein weitsichtiger Pakt, wie Abraham im verheißenen Land einen Fuß auf den Boden bekommt. Er sagt: Okay, wir machen diesen Deal. Ich bin einverstanden. Und er nutzt diese Gelegenheit aus, um eine Beschwerde anzubringen, die ihm offensichtlich auf der Seele lag. Vers 25, Abraham stellte Abimelech zur Rede um des Wasserbrunnens willen, den Abimelechs Knechte mit Gewalt genommen hatten. Den hatte nämlich Abraham selber gegraben. Und da antwortete Abimelech: Ich habe es nicht gewusst, wer das getan hat. Weder hast du es mir gesagt, noch habe ich es gehört bis heute. Und dann machen sie diesen Vertrag. Und das ist jetzt interessant, wie Abraham das macht. Also dieser Brunnen war von den Ureinwohnern irgendwie okkupiert worden. Das war so das Problem, diese Halbnomaden, die waren als Fremdlinge im Lande, hatten keinen Bodenbesitz und mussten immer damit darauf hoffen, dass man gütig zu ihnen war und sie an die Wasserquellen ranließ. Das war nicht einfach. Aber sie machen jetzt diesen Freundschaftspakt. Und Abraham als der schwächere Partner, das war damals so üblich, übergibt dem die Vertragsgeschenke. Das war Kleinvieh und Rinder, davon hatte Abraham ja genug. Damit hat er gewissermaßen von seiner Seite aus den Bund besiegelt. Das war nach den rechtlichen Gepflogenheiten so okay. Und dann kommt sein Clou. Vers 28. Er stellt einfach nochmal sieben weitere Lämmer dazu. Und das überrascht auch den Abimelech. Und Abraham stellte sieben Lämmer besonders. Hoppla. Und da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lämmer, die du da besonders gestellt hast? Das ist ein echter Überraschungseffekt. Und Abraham sagt so: Das ist meine Zusatzklausel. Das ist gewissermaßen meine Fußnote im Vertrag. Ja? Er antwortete: Sieben Lämmer sollst du von meiner Hand nehmen, damit sie für mich ein Zeugnis sein, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Das soll sozusagen die Sache dingfest machen. Es ist mein Brunnen. Ja, wir hätten wahrscheinlich schnell zusätzlich ein Dokument ausdrucken lassen und er stellt eben seine sieben Lämmer dahin. So, die sind die Urkunde, das ist die Beglaubigung. Das ist mein Besitzrecht. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Denn wenn der König dem jetzt zustimmt, dann ist das ein Durchbruch. Dann besitzt Abraham zum ersten Mal einen eigenen Brunnen. Dann hat er Besitzrecht im verheißenen Land. Darum geht's. Und es funktioniert. Abimelech lässt sich darauf ein. Und die Abmachung wird so bekannt, dass man später sogar den Ort danach benennen wird. Beersheba. Das ist interessant. Hier. Dieser Ort wird danach benannt, wo der Brunnen war. Und Beersheba heißt Schwurbrunnen. Schwurbrunnen. Und dann gibt's noch was Interessantes. Das hebräische Wort für schwören hat einen ja fast gleichen Stamm mit dem hebräischen Wort für sieben. Von daher kann der Brunnen entweder Schwurbrunnen heißen oder Siebenbrunnen. Das passt dann wieder zu den sieben Lämmern. Die hatten schon Stil. Schwurbrunnen, Siebenbrunnen. Und damit ist die Sache festgemacht. Daher heißt die Stätte Beersheba, Siebenbrunnen, Schwurbrunnen, weil sie beide miteinander da geschworen haben und er seine sieben Lämmer dahingestellt hat, könnte man hinzufügen. Und so schlossen sie den Bund zu Beersheba. Und Abimelech und sein Feldhauptmann ziehen sich wieder in ihr Kernland zurück. Und was macht Abraham dort? Er pflanzt zur Erinnerung einen Tamariskenbaum. Das war so ein typischer Wüstenbaum, der konnte bis zu 10 Meter hoch wachsen. Und das bekräftigt nochmal seinen Anspruch dort. Ja, hier ist jetzt mein Brunnen, hier ist mein Gebiet. Ich fange an, heimisch zu werden in diesem Land. Und dann ist es, als würde sich so ein kleines Fenster in die Ewigkeit öffnen. Hier steht nämlich, und er rief dort, Vers 33, den Namen des Herrn an, des ewigen Gottes. Und in der alten Luther-Übersetzung steht da, er predigte da selbst den Namen des Herrn. Also er lobte ihn und dieses Lob war auch Verkündigung. Und interessant, dass Gott hier dem Abraham offensichtlich eine weitere Erkenntnis seines Wesens schenkt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen nachzuverfolgen. Mitten im Alltag ein Fenster in die Ewigkeit. Gott hatte sich ja schon mit unterschiedlichen Namen gezeigt und Abraham hatte Gott in unterschiedlichen Aspekten seines Wesens erkannt. El Elyon 14,18, der höchste Gott. Dann 16,13, 22,14, der Gott, der mich sieht. 17,1, El Shaddai, die Verse sind alle auf ihrem Zettel zu sehen. Der allgenugsame Gott. Und jetzt El Olam, der ewige Gott, der Gott der Zeitalter, der Gott, der die Geschichte regiert, der Gott, der die Geschichte lenkt, der Gott, der die Zukunft bestimmt. Das ist das Thema hier. Gott macht uns zukunftsfähig. Was Abimelech am Anfang dieser Geschichte erahnt hat, das offenbart Gott gewissermaßen dem Abraham am Ende dieses Tages. Das darf er erkennen, der El Olam, das ist der Gott, der trotz aller Spannungen, die in meinem Leben da sind, die Geschichte regiert und meine Geschichte zusammenhält. Und so geht es voran. Immerhin hat er jetzt diesen Brunnen, der Baum wird wachsen, diese Tamariske und Isaak ist da. Es ist also alles auf einem ganz guten Weg. Die Heilsgeschichte macht Fortschritte, könnte man sagen. Und mit diesen schönen Aussichten kann es Abraham eine lange Zeit gut in Beersheba aushalten. Also eine lange Zeit, so steht es hier in Vers 34 am Ende. Merken Sie diese Spannung, ja? Er fasst dort Fuß. Er weiß sich geborgen bei dem Gott der Ewigkeit, der seine Geschichte übersieht. Vers 33, und er kann Vers 34 dann diese Spannung ertragen, dass er trotzdem noch Fremdling ist. Und das ist ja im Grunde unsere Situation. Wir sind noch Fremdlinge hier in dieser Welt. Wir leben immer wieder in dieser Spannung, dass wir bestimmte Dinge von Gott schon bekommen haben und sehen dürfen und andere noch weit, weit weg sind. Aber wir leben trotzdem unter einem offenen Himmel. Wir haben trotzdem dieses Fenster in die Ewigkeit geöffnet, weil unser Leben dem El Olam gehört. Es scheint gut voranzugehen. Und dann vergeht eine Zeit, die wir nicht genau bestimmen können, wie lang sie ist. Und wir müssen jetzt, ja, wie viel Zeit vergeht zwischen 21:34 und 22:1? Das weiß man nicht. Kann man auch nicht konstruieren. Aber dann kommt eben jener Tag, der mit einem Schlag alles in Frage stellt. Und das ist unser letzter Abschnitt heute. Das ist dieses Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Und ich denke, es lohnt sich, da nochmal alle Konzentrationen zusammenzunehmen. Gottes Wege sind extrem, aber sicher. Das verhinderte Opfer des Vaters. Ich weiß nicht, ob es Ihnen mit manchen Büchern geht, die Sie so lesen. Manche Geschichten erträgt man nur zu lesen, wenn man weiß, dass sie gut ausgehen. Ja, und ein Ausleger, Helmut Frey, hat das über diesen Text so geschrieben. Er schreibt, wir fühlen es als Gnade, dass wir den Ausgang bereits kennen, wenn wir die Erzählung hören. Und es ist auch klar, warum Abraham diese Offenbarung von Beersheba jetzt lebensnotwendig braucht. Denn menschlich sieht es jetzt plötzlich so aus, dass sein Weg total in der Sackgasse endet. Vielleicht doch alles umsonst, alles hoffen, alles kämpfen, alles beten, hätte sich vielleicht alles sparen können. Fragen können später gestellt werden. Nein, da kommen wir gleich dazu. Also, Sarah, das Alter von Sarah. Sarah ist 127, aber wir schreiben ja das Alter von Abraham auf. Also, in 1. Mose 23, das stimmt schon, so wie es da steht, ist Sarah 127. Aber Abraham war ja ein älterer Knabe und er ist 137. Das stimmt schon, das ist immer das Alter von Abraham. So, weiter am Text. Also, menschlich sieht es jetzt wirklich so aus, dass Abraham in der Sackgasse ist. Und menschlich sieht es so aus, dass vielleicht am Ende die ganzen Spötter doch recht behalten. Das konnte ja nicht gut gehen mit diesem alten Vater. Lange Zeit vergeht. Und inzwischen dürfte auch Isaak zu einem Teenager herangewachsen sein, mindestens. Er wird hier in Kapitel 22, Vers 5 auch als Knabe, also als Naar bezeichnet. Das heißt, er hat jetzt auch schon ein ganz, ganz schönes Alter, Teenager oder älter. Und da packt Gott zu. 22, 1 bis 2, Überschrift, Gott will uns ganz. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen will. Hier steht dieses Wort versuchen. Gott versucht Abraham. Und das hat zwei Aspekte. Versuchen bedeutet einmal sehen, was im Herzen ist. Aber versuchen heißt noch mehr. Das ist nicht nur diagnostisch, sondern es ist, wenn Sie so wollen, auch konstruktiv, dass ich jemanden in eine Entscheidungssituation hineinführe, in der er reifen soll. Das ist es hier eigentlich. Gott stellt den Abraham in eine Entscheidungssituation. Er führt ihn in eine Schicksalsstunde hinein, die so möglicherweise nicht wiederkommt. Und jetzt muss er sich entscheiden. Und sehen Sie, auch für uns gibt es solche Stunden. Da werden wir von Gott in Entscheidung hineingestellt. Da müssen wir rechts oder links gehen. Da müssen wir gehen oder bleiben. Da müssen wir A oder B wählen. Es gibt ganz bestimmte Konstellationen in unserem Leben, die so auch nicht wiederkommen. Und wir müssen jetzt entscheiden. Und wir wissen in der Regel, was richtig ist. Und eine solche Entscheidung ist das jetzt für Abraham. Manchmal sind das scheinbar harmlose Situationen. Also ich erinnere mich, als ich so 14 war, begeistert Fußball gespielt habe. Die mich kennen, die wissen das. Und dann wurden die Spiele meiner Altersklasse immer auf den Sonntagvormittag gelegt, wo dann Gottesdienst war. Das war für mich so eine Versuchungsstunde gewissermaßen. Wo ich mir alle möglichen Hintertüren offen lassen wollte, ob man denn nicht, dann geht man eben häufiger zur Bibelstunde oder wie man macht. Aber Sonntag ist Sonntag, Gottesdienst ist Gottesdienst. Und Gott hat mir dann doch sehr, sehr klar werden lassen, Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ob du letztlich ihm den Vorrang einräumst oder deiner Fußballbegeisterung. Das ist relativ harmlos verglichen mit dem, was Abraham hier erlebt. Aber ich will damit deutlich machen, manche dieser Entscheidungssituationen werden von uns nicht gleich als solche erahnt, weil sie so scheinbar unauffällig an unser Leben herantreten. Und wir tun gut daran, wachsam zu sein. Und zu merken, jetzt es geht nicht einfach darum, ob du das eine Mal so oder mal anders machst, sondern Es ist eine Versuchungsstunde, es ist eine Entscheidungsstunde. Und wir haben das ja noch im Ohr, von Ismael war dem Abraham ja die Trennung schon so unheimlich schwer gefallen. Kapitel 21, 11. Und er hat das Opfer gebracht, weil Gott gesagt hatte, mach es so, wie Sarah sagt. Es ist wichtig um des Gesamtplanes willen. Er hat es gemacht. Und jetzt soll er gewissermaßen mit diesem Spätgeborenen sein ganzes Herz auf den Altar legen. Und Brandopfer, das ist ja Identifikation. Ja, im Opfer gebe ich mich selbst. Und hier in dem Fall ist es wirklich so. Er gibt sich wirklich selbst. Und hören Sie, wie persönlich Gott den Abraham anredet, auch wie liebevoll. Er sagt, nimm Isaak. Und das nimm, das kann man im deutschen Text nicht sehen. Das steht im Hebräischen eigentlich etwas, was man so übersetzen kann als nimm bitte. Das ist so ein Verstärkungspartikel. Also nimm bitte Isaak. Und wie geht das hier weiter? Ne? Gott weiß doch, was er dem Abraham abverlangt. Nimm bitte. Und dann sagt er den einzigen, den du lieb hast. Im Grunde genommen nimmt Gott dem Abraham alle Gegenargumente, die er vorbringen könnte, schon von Anfang an weg. Abraham will sagen, aber ich habe ihn doch so lieb, aber er ist doch mein Einziger. Und Gott sagt gleich, nimm den Einzigen, den du lieb hast. Ich weiß es alles, Abraham. Helmut Frey schreibt, mit diesen Worten ist alles, was Abrahams bisheriges Leben bewegt hat, mit hartem Griff angepackt. Abraham erlebt in dieser Stunde Gott gleich dem Anrücken der Todeslinie, die unentrinnbar eins nach dem anderen dem Menschen unter Todesangst abnimmt. Und dann sagt er, geh zu dem Berg. Was ist unser Isaak, wenn man so will? Für einen ist es vielleicht ein ganz bestimmter Berufswunsch oder das, was er meint, dass seine große Liebe sei oder was ist es für uns? Und Gott fordert ja nicht, dass wir alle unsere Wünsche und Pläne durchstreichen oder dass wir alles aufgeben, aber Gott fordert, dass wir ihm alles ausliefern. Das verlangt Gott, dass wir ihm alles ausliefern und dann das zurückbekommen, was richtig ist. Jesus hat gesagt, dass wir ihm nachfolgen will, Markus 8, Vers 34 folgende, der verleugne sich selbst. Das ist damit im Grunde genommen gemeint. Der gebe sein Leben, seinen Eigenwillen außer Hand. Und Abraham ist bestimmt der einsamste Mensch, den man sich denken kann, dieser Situation. Wir lesen auch nicht, dass er sich mit Sarah berät. Vielleicht hätte sie ihn auch nicht verstanden. Diese Entscheidung kann ihm jetzt keiner abnehmen. Er kann das nicht mehr delegieren an irgendeine andere Instanz. Das ist versucht werden. Einsamer Gehorsam und verzweifelte Hoffnung, Verse 3 bis 10. Und da stand Abraham früh am Morgen auf. Das ist auch, also er packt es dann an, vielleicht weil er Angst hat, sich nochmal anders zu entscheiden. Übrigens, als er Ismael auf den Weg schicken musste, hat er das auch schon gleich morgens gemacht. Er ist dann in der Situation, er hat wirklich dann immer den Stier bei den Hörnern gepackt. Er hat es dann gemacht. Früh am Morgen stand er auf, er leitet alles in die Wege. Schauen Sie mal, und diesmal ist es ja noch viel, viel schlimmer als bei Ismael. Und diese umständliche Schilderung der Einzelheiten, die lässt ahnen, wie quälend das für ihn gewesen ist. Das wird hier so beschrieben, Vers 3. Er stand früh am Morgen auf, gürtete sein Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf. Quälend. Beersheba nach Moria, zum Berg Moria, das sind circa 85 Kilometer. 3 Tage wird er unterwegs sein. Und hier werden, das achten Sie mal drauf, hier werden nicht Gedanken von Abraham geschildert, sondern was er macht. Die Gedanken kann man gewissermaßen dann einfüllen. Aber er wird einfach gesagt, was er macht. Und dieser Zielort ist natürlich auch hochinteressant, der Berg Moria. Das ist der Hügel in der Umgebung von Jerusalem. 2. Chronik 3, Vers 1 kann man das nachlesen. Das ist der Berg, auf dem Salomo dann den Tempel gebaut hat. Also Jerusalem. Und Vers 5. Und er sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, denn inzwischen war die Stätte in den Blick gekommen, wie wir aus Vers 4 wissen. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Warum sagt er das? Das wissen wir auch wieder nicht genau. Ist das eine Notlüge? Er erträgt es nicht, dass die dabei sind, das kann man verstehen. Aber vielleicht ist es auch einfach diese heimliche Hoffnung, dass Gott doch noch einen Weg finden wird. Schließlich hatte Gott die Verheißung ja noch nicht zurückgenommen, dass der Nachfolger durch Isaak kommen würde. Und es hat sich dann wahrscheinlich diese Hoffnung auch in sein Herz geschoben. Gott wird es irgendwie lösen. Und im Hebräerbrief, wenn wir morgen noch sehen, Hebräer 11, 17 bis 19, sagt Gott ja, dass sich dann diese Hoffnung, dass Gott ihm den wiedergeben könnte, auch in sein Herz gekommen ist. Also, dass er schon damit gerechnet hat, Gott kann ihn auch wieder auferwecken. Das wird nicht eindeutig gewesen sein. Die Gedanken werden sich gejagt haben. Und dann ziehen die beiden los. Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm aber das Feuer und das Messer in seine Hand. Und dann dieser Satz. Und gingen die beiden miteinander. Und da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und dann nochmal, und gingen die beiden miteinander. Im Grunde genommen sterben der Vater und der Sohn hier beide gemeinsam. Der Midrash Genesis Rabbah, also eine jüdische Auslegung, hat daran erinnert, dass Isaak wie ein zum Tode Verurteilter ist, der sein Kreuz auf dem Rücken trägt. So wie es Jesus dann ja auch gemacht hat, als er zur Kreuzigungsstätte gegangen ist. Und dieser Satz, und gingen die beiden miteinander. Das ist eine unerträgliche Traurigkeit im Grunde genommen, die über dieser Situation liegt. Es wird wenig gesprochen, zumindest erfahren wir das nicht. Aber was gesprochen wird, zeigt dieses innige Verhältnis zwischen den beiden. Kann man sich ja vorstellen. Wo der sagt, mein Vater, mein Sohn. Und dann am Ende von Vers 7 kommt diese Frage, vor der Abraham sich bestimmt die ganze Zeit gefürchtet hat. Ich bin sicher, dass er sich davor gefürchtet hatte. Wo ist das Schaf zum Opfer? Und er hat ja so oft gelogen in seinem Leben, der Abraham. Aber das geht jetzt auch nicht mehr. Und in seiner Not flüchtet er sich dann in diese verzweifelte Hoffnung. Im Grunde genommen ist es wie ein Verzweiflungsgebet. Gott wird sich ein Opfer ersehen. Gott wird es irgendwie lösen. Das ist eine gute Hilfe, wie wir mit ausweglosen Situationen umgehen sollen. Dass wir doch sagen, Herr, löse es irgendwie. Und 2000 Jahre später wird dann deutlich werden, dass sich genau das zwischen Gott und seinem Sohn abgespielt hat. Nur noch radikaler. Genau das. Gut, der einzige Vorteil, den Gott hatte, war, dass er den Überblick haben konnte, was Abraham nicht hatte. Aber er hatte auch keinen Ausweg. Und Johannes Busch hat das, wie ich finde, wunderbar beschrieben in seiner Predigt. Da sagt er, nun wird die Geschichte noch einmal ganz neu. Was der Abraham mit Isaak zusammen auf dem weiten Weg bis zur Opferstätte an Grauen und Jammer durchlebt hat, das hat sich zwischen dem heiligen Gott und seinem Sohn abgespielt. Dem Vater ist das Herz darüber gebrochen und der Sohn ist willig mitgegangen, bis sie beide an der Stelle standen, wo das Opfer gebracht werden sollte. Aber dem heiligen Gott ist keiner in den Arm gefallen. Er hat für dich und für mich das Opfer gebracht. Und quälend und diese Detailschilderung, ne, in Vers 9, das ist, als ob der Abraham gewissermaßen alles macht, um den Moment so weit wie möglich rauszuziehen. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf dem Altar oben auf das Holz. Isaak leistet keinen Widerstand und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Und dann ruft Gott dazwischen, Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er beantwortete, hier bin ich. Helmut Frey hat diesen Abschnitt überschrieben mit dem Titel Glaube als Furcht Gottes, die alles herausgibt und alles geschenkt bekommt. Und Gott sagt nochmal, was der Abraham gemacht hat. Er sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Um Gottes Willen. Und im Grunde genommen, es muss den Abraham total zerrissen haben. Auf der einen Seite vertraut er in Gottes Verheißung und gehorsam zu sein bedeutet, alles auszulöschen, was diese Verheißung geschenkt hat. Und das ist auf der einen Seite die Liebe zu Gott und auf der anderen Seite die Liebe zu seinem einzigen eigenen Sohn in dieser Weise. Und Gott löst es auf. Gott hat immer einen Ausweg. Aber der Vorgang ist hier noch nicht abgeschlossen. Man könnte ja auch sagen, gut, Abraham hat jetzt die Glaubensprobe bestanden, dann ist ja nun alles gut. Aber geopfert werden muss in jedem Fall. Denn Gottes Anspruch bleibt hier über unserem Leben. Und die Spannung zwischen seiner Heiligkeit und unserem sündigen Menschenleben, die bleibt ja unauflöslich bestehen. Und das kann nur Gott selbst mit einem Machtakt retten, diese Situation. Und das machen dann die nächsten Verse deutlich, 13 bis 14. Gott schafft den Ausweg. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihm zum Brandopfern seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Also Gott sorgt selbst für das Opfer und damit wird Abrahams Verzweiflungsgebet im Nachhinein zu einer Prophetie. Der Herr wird sich sein Opfer ersehen. Er wird es besorgen. Er wird dafür sorgen. Und wisst ihr, hier leuchtet das Geheimnis der Stellvertretung auf. Ja, das Opfer muss sein. Es kann nicht abgesetzt werden. Gott kann nicht sagen, gut, dann machen wir es eben ohne Opfer. Aber das Opfer wird jetzt von Gott selbst auf den Altar gelegt. Das ist der Weg. Und noch einmal Johannes Busch, er sagt, wenn ich nur malen könnte, dann würde ich so gern diesen Augenblick euch allen vor Augen malen, den doch kein irdischer Maler zeichnen kann. Mit welchem Staunen hat Abraham seinen Sohn vom Altar heruntergeholt? Wie haben die beiden sich wohl angesehen? Wie sind sie wohl miteinander den Berg hinuntergezogen? Zwei Menschen, die ihr Leben verwirkt hatten, gehen ins Leben zurück, weil Gott selbst das Opfer gab. Das ist es. Wir, die wir unser Leben verwirkt haben, gehen ins Leben zurück, weil Gott das Opfer gab. Und so wie Isaak offensichtlich bereitwillig mitgegangen ist, so ist Jesus freiwillig den Weg ans Kreuz gegangen. Nur eben mit dem entscheidenden Unterschied, dass Gott dann keiner mehr in den Arm gefallen ist, weil da kein Hörer mehr war, der dazwischen rufen konnte. Als Abraham einsam opfern musste, da war immerhin Gott noch da. Aber als Gott opfern musste, da war keiner mehr da. Und weil Gott eben die letzte Instanz ist, musste er diese grausame Not letztlich selber lösen. Das ist der Punkt. Der Gott, der sieht, diese sehende Fürsorge Gottes. Ja, unser Leben gehört Gott, Gott verlangt unser Leben, Gott darf es fordern. Aber unser Leben ist verfallen. Und weil wir schuldig sind, heißt das Sterben. Und lösen kann es nur wirklich das Wunder der Stellvertretung. Das Wunder, dass Gott selber dieses Opfer bringt und dass er es uns schenkt, dass wir unsere Verfallenheit einsehen und anerkennen und dann dankbar nach diesem stellvertretenden Opfer Gottes greifen und uns ausstrecken und sagen, ich brauche dich. Und das alles passiert schon damals wo? Es passiert schon damals in Jerusalem. Und an diesen Ort wird Gott 2000 Jahre später zurückkehren, um sich in seinem eigenen Sohn selbst auf den Opferaltar zu legen. Das ist dieses unsagbare Wunder, was hier drin liegt. Verstehen Sie? Und das ist das Geheimnis der Stellvertretung. Und ich habe Ihnen einige Bibelverse nochmal da aufgeschrieben, in denen dieses Geheimnis der Stellvertretung auch beschrieben wird. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Ja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Sagt Johannes, als er Jesus kommen sieht, Johannes der Täufer. Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und dann später diese unüberbietbare Formulierung von Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21, wo er sagt, denn er hat den, nämlich Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist das Geheimnis der Stellvertretung. Und im Neuen Testament klingt dann diese Situation vom Berg Moria wortwörtlich nach. Schauen Sie, dreimal taucht diese Formulierung hier in Kapitel 22 auf. Nimm Isaak deinen einzigen Sohn, Vers 2. Und dann Vers 12, du hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Und Vers 16 nochmal, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Und was schreibt Paulus in Römer 8, Vers 31, 32? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Oder Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum geht's hier. Und nach dieser Krise, da bekräftigt Gott seine Verheißung für Abraham umso stärker. Und damit schließt das dann. Und der Engel des Herrn, Vers 15, rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht wirklich segnen, so kann man das wörtlich übersetzen, und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Hier ist noch mal alles festgeklopft. Gottes Verheißungen stehen felsenfest. Und es wird noch mal viel stärker bekräftigt als in den Kapiteln davor. Durch zwei Dinge kann man das zeigen. In Vers 16 sagt Gott, ich habe bei mir selbst geschworen. Das ist der erste und einzige göttliche Eid, den Gott einem Patriarchen geben wird. Völlig herausgehoben. Ich habe bei mir selbst geschworen, sagt Gott. Und dann das Zweite in Vers 17. Gott sagt, ich will dich wirklich segnen. So kann man das übersetzen. Das ist der einzige Fall im ersten Buch Mose, wo das Verb segnen nochmal verstärkt wird durch einen zusätzlichen Infinitiv desselben Wortes. Also, ich will dich segnen, segnen. Ich will dich wirklich segnen, heißt das. Also, stärker kann man diese Zusagen gar nicht zuspitzen. Und Gott wiederholt es nochmal, die Nachkommenschaft sollst du haben, das Land sollst du haben, du sollst die Tore deiner Feinde besitzen. Der Segen für alle Völker soll durch dein Volk kommen. Stärker kann man das nicht formulieren. Und deshalb darf auch kein Mensch sich anmaßen, diese Zusage zurückzunehmen oder umzudeuten oder theologisch auszuhebeln. Auch nicht die Zusage des Landes. Gott sagt es. Und dann folgt der kurze Hinweis in den letzten Versen auf Abrahams Bruder Nahor. Die hatten sich vor 60 Jahren nicht gesehen und man fragt sich, warum kommt jetzt diese kurze Genealogie noch, bis man dann entdeckt den geheimnisvollen Namen einer Frau in Vers 23, Rebekka. Und da weiß man, aha, Rebekka, jetzt wird vorbereitet, wie es mit Isaak weitergehen wird. Was für ein Kapitel. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. So viele Wendungen in diesen zwei Kapiteln, so viele Wendungen, ja Hindernisse, dieses Gelächter der Leute, der Konflikt mit Ismael, der Ärger mit den Leuten von Abimelech um diesen Brunnen. Aber dann auch Etappensiege, Isaaks Geburt, endlich. Der Deal am Brunnen, endlich, wenn auch kleiner Landbesitz. Und dieses Festhalten am Herrn und diese bekräftigten Verheißungen, Etappensiege. Und dann die Mutproben, Ismael wegschicken und dann schließlich Isaak zu Moria bringen. Und Abraham ist da nicht unangefochten einfach durchmarschiert durch diese ganzen Anfechtungen. Er ist zwischendurch auch schwach geworden. Er hat zwischenzeitlich den Überblick verloren, ist doch klar. Und wir haben das ja in den Kapiteln vorher gesehen, er ist zwischenzeitlich auch schuldig geworden. Es ist alles sehr gebrochen auch gewesen bei ihm. Und doch hat er das große Ziel am Ende nicht aus den Augen verloren. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Und warum? Warum hat er das Ziel nicht aus dem Auge verloren? Weil Gott es ihm geschenkt hat, dass er immer wieder den Blick zu ihm bekommen hat. Das hat Kai Solter heute Vormittag auch schon mal angedeutet. Weil Gott es geschenkt hat, dass Abraham immer wieder heraus aus diesen ganzen unterschiedlichsten Umständen, mal ging es vorwärts, mal ging es rückwärts, mal war es ermutigend, mal war es total zermürbend und zerschlagend. Weil Gott geschenkt hat, dass Abraham immer wieder den Blick zu ihm hin gefunden hat. Auch in der schlimmsten Angst hat Gott es dem Abraham immer wieder geschenkt, dass er Gott doch vertrauen konnte. Auch in der schlimmsten Angst. Und ihr Lieben, wir gehören demselben Gott. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus dir deine Sünde vergeben hat, dann gehörst du zu demselben Gott. Und dann will er dir das auch schenken, dass du immer wieder diesen Blick zu ihm findest. Egal, was deine Hindernisse sind, welche Etappensiege du hast, welche Mutproben, welche Schwierigkeiten, welche Ängste, er will es dir immer wieder schenken, dass du wirklich diesen Blick zu ihm immer wieder kriegst. Und dazu benutzt Gott heute eben andere Kommunikationsmittel. Inzwischen gibt es die Bibel. Die hat er uns wirklich in die Hand gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sein Wort und dadurch nimmt er immer wieder Verbindung zu dir auf. Und sagt, und du darfst beten und du darfst zu mir rufen und ich lasse dich nicht los. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Dass das wahr ist, dass du das wirklich für uns auf dich genommen hast. Dass du diesen Weg damals, den Abraham und Isaak nicht zu Ende gehen mussten, dass du ihn bis zum Ende gegangen bist. Und Herr, das ist für uns unvorstellbar. Und wir wollen dir wirklich von Herzen dafür danken, auch wenn wir wissen, dass unsere Worte nicht ausreichen und dass im Grunde genommen die Art, wie wir darüber denken und wie wir darüber reden, immer nur kümmerlich bleiben wird und nie angemessen der Größe dessen, was du da getan hast und der Heiligkeit. Aber wir dürfen dir doch danken dafür, Herr, dass du uns erlöst hast und dass du mit uns gehst, dass wir wirklich auch immer wieder diesen Aufblick zu dir bekommen dürfen, Herr, egal wie die Stürme um uns herum wüten, Herr, wenn wir vom Wege abzukommen drohen, wenn es dunkel zu werden droht, Herr, oder wenn es uns so gut geht, dass wir Gefahr laufen, auf eigene Faust zu leben, Herr, halt uns fest. Herr, halt uns fest und schenke uns immer wieder diesen Blick zu dir. Und bring uns ans Ziel, so wie du den Abraham ans Ziel gebracht hast. Herr, dir sei alle Ehre und dir sei Dank für dein gutes Wort. Amen.